Slăviți să fie Domnul! Dragii mei tineri, în seara aceasta, dacă îmi dați voie, vreau să slujesc în germană, de aceea dați-mi voie să și citesc în germană Hans Johannes Bibel sau 1 Ioan, capitolul 1, versetul 1. Meine Lieben, mir fällt es leicht, auf Deutsch zu sprechen und auch auf Deutsch zu dienen, deswegen erlaubt es mir heute auf Deutsch zu sein. Ich hoffe für, sper că pentru cei care înțeleg doar limba română, nu o să fie o potignire, dacă aveți tineri lângă voi, să vă traducă. Așa să aibă experiență, să poată să meargă apoi sus, să completeze nevoile care sunt la traducere. Și Domnul să vă binecuvinteze. Meine Lieben, Ernst Johannes, Kapitel 1, Vers 1. Es war von Anfang an, wir haben es gehört und mit unseren eigenen Augen gesehen. Wir haben es betrachtet und mit unseren Händen betastet. Das Wort des Lebens. Das Leben wurde uns offenbart und wir haben es gesehen. Und jetzt bezeugen und verkündigen wir euch das ewige Leben. Es war beim Vater und dann wurde es zu uns offenbart. Wir sagen euch, was wir selbst gesehen und gehört haben, damit ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und zusammen sind wir verbunden mit dem Vater und mit dem Jesus Christus, seinem Sohn. Wir schreiben euch das, damit unsere Freude immer größer wird. Das ist die Botschaft, die er uns gegeben hat, damit wir sie euch weitersagen. Gott ist Licht und ihm ist keine Finsternis. Deshalb lügen wir, wenn wir sagen, dass wir mit Gott Gemeinschaft haben, aber weiter in der Finsternis leben. Wenn wir das tun, leben wir nicht in der Wahrheit. Wenn wir wie Christus im Licht Gottes leben, dann haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut von Jesus, seinem Sohn, reinigt uns von jeder Schuld. Wenn wir sagen, wir seien ohne Schuld, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allen Bösen reinigt. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott damit zum Lügner und beweisen, dass sein Wort nicht in unserem Herzen ist. Meine Kinder, ich schreibe euch das, damit ihr nicht sündigt. Aber wenn es doch geschieht, dann gibt es jemanden, der vor dem Vater für uns eintritt. Jesus Christus, der von Gott in allen gerecht ist. Und Vers 2, er ist das Opfer für unsere Sünden. Er tilgt nicht nur unsere Schuld, sondern die der ganzen Welt. Und ich möchte den ersten Satz noch lesen. Aber wie können wir sicher sein, dass wir ihm gehören? Fragezeichen. Amen. Bitte nehmt Platz. Meine Lieben, würde ich bitten, die Präsentation zu starten. Meine Lieben, heute an diesem Abend erlaubt mir, dass ich euch quasi ankündige, den ersten Teil der Botschaftsreihe, die wir hier im Jugendwerk haben möchten, und zwar über diesen Brief, über den ersten Johannesbrief und über die Themen, die Thematiken, die er anspricht. Bruder Michi hatte schon begonnen, ein bisschen herauszulesen, ein paar Dinge herauszunehmen, und erlaubt mir heute quasi eine Einführung zu machen in dieses Buch, in 1 Johannes, dass Sie hier in dieses Buch hineinschauen, ein paar Sachen herausnehmen und erlaubt mir heute, dass ich heute ein bisschen die Rahmenbedingungen setze dafür, dass wir hineinschauen, über was spricht dieses Buch oder diesen Brief, an wen ist er gerichtet, was war seine Absicht, mehr oder weniger. Und viele, viele Menschen haben sich im Laufe der Jahrhunderte damit befasst, haben diesen Brief und auch die ganze Bibel quasi auseinandergenommen und haben gesehen, woher kam es, wie ist es zustande gekommen, auch die Erzväter oder die Kirchenväter, viele, viele Leute in den ersten Jahrhunderten haben schon begonnen, hier Nachforschungen anzustreben, zu schauen, wer hat das geschrieben, wie ist das passiert und so weiter. Ich habe den ersten Teil gelesen, den wir uns auch als Jugendleiter uns ausgemacht haben, weil wir die Botschaften gemeinsam hier aufteilen und hier auch darüber sprechen. Und erlaubt mir, die Präsentation funktioniert. 1 Johannes, dass ihr die aufmacht. Ich möchte dann kurz, habe auch eine PowerPoint, dass wir da gemeinsam hineinschauen, wird dann auch später auf die Jugendgruppe gesendet werden. Das heißt, ihr müsst nicht unbedingt mitschreiben, ihr könnt es aber tun, fördert das Denken, fördert, dass wir es besser behalten, uns besser daran erinnern. Johannes, am Ende der Bibel finden wir diesen Brief und er wird an die Gemeinde gesandt und Johannes nimmt hier Stellung, spricht zur Gemeinde und hat eine gewisse Botschaft. Warum ist am Ende der Bibel? Bibelforscher, die jetzt da hineinschauen und auch wenn man das Vokabular uns ansieht, und das haben Experten, schauen sich das Vokabular an, schauen sich die Thematiken an, die Wörter, die oft vorkommen, dann sieht man eine sehr, sehr starke Ähnlichkeit von der Thematik, von den Wörtern und vom Stil her, sehr starke Ähnlichkeiten mit dem Evangelium des Johannes. Im Evangelium des Johannes spricht Johannes, und wenn wir, es hat einen Bezug zum Evangelium, und dort ist sehr stark der Bezug auf den Glauben. Und wenn man da in die Geschichte hineinschaut, dann sieht man, dass in Kleinasien, in der heutigen Türkei oder heute Türkei, in Kleinasien von damals, dass da die Gemeinde, die Apostel begonnen haben zu predigen, denn Jesus, den die Apostel begonnen haben zu predigen, dass dort überall Gemeinden entstanden sind. Der Apostel Paulus war jemand, der als Vorreiter nach vorne gegangen ist und hat überall, wo er war, missioniert und hat dort Gemeinden gesetzt. Danach hat er sie besucht und so sind die Briefe entstanden. Und neben den Briefen des Apostel Paulus haben wir andere Briefe des Petrus, des Jakobus, des Judas und auch des Johannes, die alle an die Gemeinde adressiert waren. Sie sprachen zur Gemeinde, wollten mit der Gemeinde Kontakt aufnehmen, wollten ihnen etwas Wichtiges kommunizieren, wollten ihnen eine Botschaft darlegen. Und ganz am Ende der Bibel finden wir die drei Johannesbriefe. Und wir wollen auf den ersten eingehen. Warum? Der erste Brief des Johannes spricht über ein ganz, ganz wichtiges Thema. Spricht über den Glauben. Es spricht über den Glauben. Als Johannes, als einer der Ältesten, als letzter übrig gebliebener Apostel, der noch am Leben war, alle anderen haben ihr Leben bezahlt für Jesus, er sah sich hier in seinem hohen Alter, sagen die Kirchenväter, sah er sich gezwungen, gewissermaßen, diesen Brief zu schreiben. Weil er sah, dass die Gemeinden langsam sich verändert haben. Die Gemeinden haben sich verändert. Von den ehemals sehr stark jüdischen Teil der Kirche, denn es waren überall in Synagogen, ging Paulus als erstes hin, und dort predigte das Evangelium und immer weniger Leute oder immer mehr sah er Widerstand von den Juden, die eher an der Tora hängen geblieben sind, an dem alten Gesetz und nicht Jesus annehmen wollten. Was hat Paulus gemacht? Er ging zu den Heiden, zu den anderen Völkern, sprach mit ihnen und es wurden Kirchen neben den Synagogen gegründet. Und überall sind diese Kirchen entstanden. Und langsam im Laufe des Lebens von Paulus sieht man, dass gewisse Probleme schon entstanden sind in der Gemeinde von damals, in der Kirche von damals. Die Leute haben sich schwer getan mit diesem Glauben der Rechtfertigung, dass ich vor Gott rein bin, dass Gott mich akzeptiert, dass Gott mich in den Himmel aufnimmt. Einfach nur, weil ich aus ganzem Herzen an Jesus glaube. Viele hatten ein Problem damit. Und diese Zeit war aber schon langsam vorüber. Es kam eine neue Zeit. Die Gemeinde festigte sich, wurde teilweise zu 100% aus Heiden, aus Leuten aus der Welt, würde man sagen, aus den anderen Völkern. Dieser Teil des Schwertuns im Glauben ging vorüber und es kamen neue Herausforderungen auf die Gemeinde. Es kamen neue Probleme, würde man sagen, in die Gemeinde. Neue Lehren, neue Gedanken, neue Diskussionen in der Kirche, die die Kirche von damals ein bisschen durchrüttelt haben, ein bisschen erschüttert haben. Und Johannes, als ein Kirchenältester, sah das. Er sah die Gemeinde von damals und sah den allerwichtigsten Teil, den er sich gezwungen sah anzusprechen. Und das war der Glaube. Das war das, was wir Menschen haben. Das ist das, Bruder und Schwester, lieber Jugendlicher, das, was du in deinem Leben begonnen hast zu haben. Das ist dieser Teil in dir, der glaubt, dass es einen Gott gibt, der glaubt, dass eine höhere Macht diese Welt leitet und der glaubt, dass das, was wir hier haben, das Allerwichtigste, unser Glauben ist. Johannes hat dieses Thema zu Herzen genommen. Er sah sich am Ende seines Lebens gezwungen, an mehrere Gemeinden zu schreiben. Und man sieht das hier. Er beginnt nicht, ich grüße dich, Gemeinde in Ephes, ich grüße dich, Gemeinde in Korinth. Das macht er nicht, er lässt das alles weg. Man sagt auch, dieser Brief war ein Begleitbrief des Evangeliums nach dem Johannes. Weil es, wie gesagt, quasi eine Fortsetzung des Evangeliums ist. Denn das Evangelium spricht sehr, sehr stark, über das Entstehen des Glaubens. Der Stick ist bei mir, glaube ich, wenn ihr den sucht. Über die Entstehung des Glaubens und über die Entstehung des Glaubens. Wie entsteht der Glaube? Was muss passieren? Gott hat sich gezeigt. Er hat seinen Sohn gesandt. Man konnte ihn berühren. Man konnte mit ihm sprechen. Er war unter uns. Er wandelte unter uns. Und wenn man dem glaubt, was Gott gemacht hat, was Gott zu uns gesprochen hat, was Gott gewirkt hat in unserer Mitte, wenn du wirklich fähig bist, darauf einzugehen, dein Herz zu öffnen, es in dich hineinzulassen, darüber nachzudenken, dann beginnst langsam in dir eines der größten Wunder, die es gibt. Der Glauben entsteht in deinem Leben. Der Glaube. Und dieser Glaube macht was mit dir. Dieser Glaube verändert dich. Dieser Glaube bewirkt etwas Geistliches in dir. Und die Bibel nennt das Neugeburt oder die Bibel nennt das Leben. Apostel Johannes nennt das Leben. Das Leben ist nicht nur einfach so Absenz vom Tod, nicht einfach so dahin vegetieren, dein Herz schlägt. Nein, er meint geistlich viel, viel mehr. Das ist eine neue Sphäre, eine neue Wahrnehmung, ein neues Gefühl, kann man sagen. Eine neue Offenheit gegenüber Gottes Reich, gegenüber das, was Gott macht, was Gott spricht. Und das beinhaltet sehr, sehr viele Dinge. Der Glaube entsteht. Aber die Gemeinde hat sich gefestigt. Die Jahre vergingen, die Jahrzehnte vergingen vielleicht. Man sagt, er war circa 90 Jahre alt, als er das Evangelium mit den Briefen und dann später auch die Apokalypse schrieb. Er hatte schon sehr, sehr viel Erfahrung als Apostel, hatte sehr viel Erfahrung als Kirchenleiter und quasi auch dann überregional als Leiter, würde man sagen, weil man sagt und die Forscher sagen auch, dass er an mehrere Gemeinden schrieb, quasi an die ganze Region schrieb er, um ihnen das mitzugeben. Und er spricht hier, der Apostel Johannes, um seine Sorge, die Sorge um die Kirche. Die Kirche, die er hatte quasi etwas in seinem Herzen, das er in Gefahr sah. Und er wollte der Kirche etwas mitgeben. Er sah sich gezwungen, das Evangelium zu schreiben. Man sagt auch, er hatte nie vor, ein Evangelium zu schreiben. Aber einfach die Probleme, die Gedanken, die Diskussionen, die in der damaligen Kirche war, haben ihn dazu befähigt. Und auch die Leute haben dann angefragt, hey Johannes, schreib deinen Teil. Und natürlich geleitet vom Heiligen Geist, geleitet von Gott, hat er sein Evangelium geschrieben und dann auch seine Briefe. Denn man muss es Hand in Hand sehen. Und in diesen Briefen spricht er quasi über diese Sorge, die er sieht in der Gemeinde. Denn er sieht, die Heiden werden immer mehr. Und dass, wenn Leute aus der Welt hineinkommen in die Kirche, dann bringen sie auch ihr Gedankengut mit. Dann bringen sie auch ihre Gedanken von davor mit. Und was kam in die Kirche? Die Philosophie. Man beginnt über Sachen zu philosophieren. Woher kommt das? Was ist das genau? Was ist Glaube? Woher kommt er? Wie manifestiert er sich? Woher kam er her? Wie ist er zusammengesetzt, der Glaube? Kann man das zerlegen? Kann man das irgendwie in eine Theorie packen? Und so weiter und so weiter. Ihr kennt es ja, die Philosophie kam aus Griechenland. Und die Leute waren damals viele Griechen und sie kamen in die Kirche. Und auf einmal in der Kirche sitzend predigten die Apostel, so wie Jesus sagt, wie Jesus war, was er getan und gesagt hatte. Und sie begannen darüber zu diskutieren. Und langsam hat sich dieser weltliche Teil quasi in die Kirche mit eingeflochten und es kamen einige Dinge, die Johannes als Gefahr sah. Und dann spricht er darüber. Und er spricht sehr stark über diese Sorge. Und seine Sorge ist keine andere als der Glaube, den Jesus, als er aus dieser Welt ging, uns mitgegeben hat. Die Apostel haben es verkündet. Diese Zeit der Verkündigung der Apostel ging langsam zu Ende. Mit ihm. Denn er sah sich in einem gewissen Alter, wusste, dass er vielleicht bald diese Welt verlässt. Und er als letzter Apostel, diese Zeit wusste er, dass diese Zeit vorbei ist. Der Verkündigung der Apostel, der Leute, die Jesus gesehen haben, der Leute, die Jesus mitgelebt haben, miterlebt haben, ihn mit eigenen Augen gesehen haben. Und dann hier auch wieder auch im ersten Kapitel geschrieben steht, was von Anfang an war, das verkünden wir euch. Wir konnten es angreifen, wir konnten es sehen, wir konnten es berühren. Gehen wir ein bisschen in den allgemeinen Teil. Wie gesagt, hat Apostel Paulus hier als letzter Überlebender, was ich gerade sagte, gesehen, dass die Gemeinde sich entwickelt. Und sie entwickelte sich in eine bestimmte Richtung. Und als eine der ältesten Fresken wurde hier vor ein paar Jahren in Rom, in der Kathedrale dort, der Petruskathedrale, unter den Katakomben, die ältesten Abbildungen, Ikonen würde man sagen heutzutage, ist nicht das Allerbeste, dass wir das zeigen, aber so ungefähr haben sich die Leute ein paar hundert Jahre nach Christus, den Johannes ungefähr vorgestellt, war jetzt große Sensation vor ein paar Jahren, hat man diese Bilder gesehen unten, man sagt, das war das Grab des Paulus, man ist sich nicht ganz sicher, aber dort hat man das gesehen, der Apostel Johannes. Es ging in enger Beziehung mit dem Johannesevangelium, was ich schon ansprach. Die Briefe sollten die Gläubigen von damals eine gewisse Tatsache setzen, dass ihr Glaube in Gefahr ist. Warum? Die Leute haben begonnen zu diskutieren. Und das, was Jesus ihnen mitgegeben hat, das, was die Apostel verkündet haben, begann langsam auseinandergenommen zu werden von den vielen, vielen Diskussionen, vielen, vielen Richtungen und Lehren, die auch von außerhalb kamen. Und diese Leute haben natürlich auch bezweifelt und haben nach der apostolischen Zeit, die Kirche von damals, sah sich bestimmten Problemen oder Irrlehren, ja, falscher Lehre, oder deformierter Lehre, sah sich gezwungen, diesen Dingen entgegenzutreten. Und der Apostel Johannes wusste, dass der Glaube ganz, ganz wichtig ist. Das, was du in deinem Kopf hast, das, was du von Gott empfangen hast, das, was die Apostel mitgegeben haben, denn lest mit mir, 1 Korinther Kapitel 15, spricht der Apostel Paulus hier und sagt ganz klar den Leuten in Korinth, schon zu seinen Lebzeiten, in Kapitel 15, Vers 1, nun will ich euch noch einmal an die gute Botschaft erinnern. Liebe Brüder, die ich euch verkündet habe. Ihr habt sie damals angenommen und sie ist auch heute das Fundament eures Glaubens. Durch sie werdet ihr gerettet, wenn ihr daran festhaltet, genauso wie ich sie euch verkündet habe. Und schaut einmal das Resultat danach, wenn man das nicht tut. Es sei denn, ihr seid vergeblich zum Glauben gekommen. Das heißt, der Glaube hat eine ganz bestimmte Form. Der Glaube hat einen ganz bestimmten Inhalt. Den kannst du nicht verändern, den darfst du nicht verändern. Und in dem Moment, wo du beginnst, leicht diese Wahrheiten zu verändern, bist du auf falschem Weg. Dann hast du ein Problem. Nicht mit Johannes, nicht mit Paulus, sondern mit Gott persönlich. Und Johannes sah das. Johannes sah, dass die Leute begonnen haben, die Wahrheiten auseinanderzunehmen, sie irgendwie zu relativieren. Ja, die Lehre von damals ist die Lehre von heute, genau dasselbe. Die Leute kommen in die Kirche und beginnen, die Lehre ein bisschen zu verändern. Nehmen Sachen heraus, verändern hier etwas, verändern dort etwas. Und Apostel Paulus sagte zu den Korinthern ganz klar, glaubt genauso, wie er es uns gegeben hat. Ansonsten habt ihr es umsonst getan. Ansonsten werdet ihr nicht gerettet. Und das ist das, was Apostel Johannes hier sieht. Also es geht um deinen Glauben. Es geht um meinen Glauben. Es geht darum, uns zu prüfen, ob du den richtigen Glauben hast. Denn der Brief des Apostel Johannes hat genau diesen Charakter. Es soll's oder er spricht hier über Prüfungen oder Überprüfungen deines Glaubens. Und hier spricht er über Lehren, bestimmte Ideen, bestimmte Denkrichtungen, die in die Gemeinde gekommen sind und haben begonnen, eines der wichtigsten Sachen oder die wichtigsten Elemente der Kirche damals zu verwässern, zu relativieren, zu verformen, sie nicht mehr so wichtig zu nehmen, ein paar Sachen rauszunehmen, wie ich sagte. Es ist eine prophetische Mahnung. Leute, passt auf. Leute, seid wachsam. Leute, lasst nicht alles zu, was ihr so hört. Seid achtsam, dass euer Glaube nicht verformt wird, sagt der Apostel Johannes. Und er macht das in einem sehr interessanten Stil. Ich komme dann gleich darauf zurück. Die Sprache des Johannes. Sie ist sehr bildhaft. Es hat bestimmte Komponenten dort, die sehr, sehr interessant sind. Aber er spricht hier und er betont die Wichtigkeit bestimmter Wörter, und zwar Licht. Und wie auch der Michi gesagt hat, Licht spricht er sehr, sehr oft an. Das Licht spricht über die Offenbarung, das, was Gott dir zeigt, jeden Tag. Das, was Gott reell in deinem Leben umsetzt. Gott ist überall, Leute. Gott ist um uns herum. Wenn wir ihn sehen wollen, dann können wir ihn sehen. Wenn wir ihn nicht sehen wollen, dann können wir schön mit verschlossenen Augen durch die Welt gehen, so wie auch Jesus sagte zu den Pharisäern, ihr seid blind, ihr sagt, ihr seht aber gar nichts, ihr geht wie blinde Leute, wandelt durch die Welt. Genauso sind Leute, die nicht wirklich an Gott glauben, die nicht ein offenes Herz für Gott haben. Es ist eine prophetische Mahnung, betont das praktizierende christliche Leben. Was das christliche Leben ist, kommt er dann noch darauf zurück. Jesus Christus, und das ist das größte Problem von damals, die Menschen haben begonnen mit ihrer Philosophie, mit ihrer Denkweise, Jesus zu hinterfragen, seine Person zu hinterfragen, seine Natur zu hinterfragen. Genau deswegen, wegen diesen Strömungen von damals, hat Johannes, nimmt man an, sein ganzes Evangelium geschrieben. Es gab drei Evangelien. Er wurde dargestellt als König, er wurde dargestellt als Diener, als Soldat von Markus, er wurde dargestellt als König von Matthäus, als Mensch von Lukas, und es fehlte die wichtigste und eine der wichtigsten Komponenten, Jesus als den wahrhaftigen Gott in Menschengestalt, als Gott in Person, in Fleisch gewordener Person. Und manche Leute von damals haben begonnen, seine Natur zu hinterfragen. Warum? Es gab eine interessante Denkrichtung von damals. Diese Denkrichtung sagte, es kann es nicht sein. Es ist so viele Fehler, es gibt so viele Probleme in der Welt, in dieser physischen Welt, die wir begreifen können. Und eines der größten physischen Probleme, die wir haben, ist der Mensch selbst. Der macht so viel Blödsinn. Der hat so viele schlechte Eigenschaften in seiner Natur. Das heißt, ergo, dachten sie, die ganzen Philosophen von damals, ergo ist alles, was fleischlich ist, alles, was materiell ist, das kann falsch sein, das kann nur falsch sein. Alles, was Erkenntnis ist, alles, was Idee ist, alles, was Geist ist, alles, was übernatürlich ist, das Göttliche, ist unsichtbar. Das ist heilig, das ist vollkommen, das kann nicht falsch sein. Das heißt, in uns haben wir einen Teil, der ein Geist ist und in uns sein Fleisch ist. Und diese zwei können nicht miteinander. Deswegen haben sie sich die Frage gestellt und auch über Jesus nachgedacht und haben gesagt, naja, wenn er wirklich Gott war, Gott in Person, dass er Sachen verändern kann, dass er Kranke heilen kann, dass er die Zukunft voraussagt, dann kann es nicht sein, dass er Mensch war. Dann kann es nicht sein, dass er in dieser Natur gefangen war, in diesem Fleisch gefangen war. Das muss eine Trennung gewesen sein. Er war irgendwie bei der Taufe, sagten sie, und es gab ein paar Denkrichtungen. Bei der Taufe, könnt ihr euch erinnern, kam die Taube auf Jesus und auf einmal, davor noch nie, aber genau in diesem Zeitpunkt sagte Gott aus dem Himmel, das ist mein Sohn, an dem ich gefallen habe. Der Geist kam über ihn, so wie über Gideon, so wie über Elia, so wie über viele andere im Alten Testament, kam auch über Jesus, jetzt der Geist. Und im Garten Gethsemane oder am Kreuz selber, in den eigenen Worten von Jesus, hey Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? In dem Moment ging der Geist wieder weg. Und der Geist wurde nicht getötet, nur der Mensch Jesus. Das heißt, Jesus war genau so ein anderer Mensch wie du und ich und der Geist kam über ihn und ging wieder weg. Das war die Theorie von damals. Und da diese Gedanken oder diese Ideen, die damals herrschten, war ein Problem, Leute. Und Johannes hat das vehement bekämpft. Und der ganze Brief ist geschrieben, das ganze Evangelium ist geschrieben, damit sie zeigen, wer Jesus wirklich war, was seine Natur war, dass er geweint hat, dass er geblutet hat und dass er selbst wirklich Gottes Sohn am Kreuz gestorben ist und wirklich er als Mensch wieder auferstanden ist. Die Philosophie von damals. Wir kommen dann zu unserer Zeit. Was sind die Parallelen von damals zu heute? Sonst können wir lange philosophieren über den Johannesbrief, gehen nach Hause, haben Theorien von 2000 Jahren und dann ist gut. Aber nein, wir sollten darüber nachdenken und auch die Botschaften, die folgen werden, sind jeder Teil eine Prüfung für sich, damit wir uns selbst überprüfen, sind wir im wahrhaftig richtigen Glauben. Denn Johannes sagte hier, ja, das kann man prüfen. Ja, anhand bestimmter Werkzeuge kannst du dich selbst prüfen, ob du im Glauben bist. Einige Dinge hat der Michi schon angesprochen. Man kann sich selbst überprüfen. Anhand wichtiger Dinge, wichtiger Beweise, wichtiger Werkzeuge in der Bibel kann man sehen, ob man wirklich auf dem richtigen Weg ist. Der ganze Brief ist durchzogen von Zeugnissen und großer Liebe des Vaters. Sehr, sehr persönlich. Der Apostel Johannes ist ganz interessant an dem Vokabular oder vom Inhalt her. Die Struktur des Briefes ist sehr komplex. Man kann nur schwer, nicht so wie Apostel Paulus. Apostel Paulus hat eine Prosa. Er beginnt mit dem Gedanken, dann folgt der zweite Schritt, der dritte Schritt, so wie der Römerbrief. Er ist sehr, sehr systematisch. Johannes ist nicht so. Johannes schreibt fließend, wie ein Gedicht, wie ein Lied ist das. Das hat Harmonie, das folgt von einem vom anderen. Das hat so eine Harmonie miteinander, das ist miteinander verflochten. Und innen drin, in dieser Struktur, hat er dennoch, obwohl das sehr komplex ist, sehr komplex aufgebaut ist, das sehen wir gleich, hat eine sehr, sehr einfache Sprache. Das ist ganz interessant. Hohes intellektuelles Niveau auf sehr, sehr einfache, simpler Sprache. Er verwendet einfache Wörter wie Leben, Licht, Brot und so weiter. Er verwendet das Zeugnis, Wahrheit. Diese Dinge verwendet er, damit auch die einfachsten Menschen das verstehen. Und dennoch hat er eine sehr, sehr komplizierte Struktur, wenn man da genau hinschaut. Er war vermutlich der Begleitbrief und man muss die zwei zusammen sehen. Wie gesagt, Johannes Evangelium erweckt den Glauben und der Brief des Johannes sichert den Glauben. Du sollst dich überprüfen. Schau, ob du wirklich das hast, was du von dir selbst behauptest. Das Evangelium sollte den Glauben wecken, was ich gerade sprach. Der Zustrom von Heiden, nicht Juden, hat in die Kirche diese Philosophien hineingebracht und die Dogmatik, die Lehre, begonnen zu verwässern und zu hinterfragen. Er hatte Interesse und alle diese Leute haben sich genau diese Fragen gestellt. Ja, wer war Jesus? Wie konnte er zur selben Zeit Mensch und Gott sein? Das haben sie nicht verstanden. Und das haben sie auch hinterfragt. Sie sind zu einem Apostel gegangen und haben gesagt, das geht nicht. Und weil diese Diskussionen waren, man kann das aus dem zweiten und dritten Brief des Johannes sehen, wurden diese Leute quasi, mussten aus der Gemeinde gehen oder sind selbst gegangen. Das Problem war, sie haben ihre eigenen Grüppchen gegründet und haben begonnen, die Gemeinde zu beeinflussen. Haben die Leute aus der Gemeinde begonnen, rauszuholen. Und diese Diskussion und diese Richtungen gibt es heute viel, viel mehr als damals. Viele, viel mehr. Die Leute hinterfragen, die das Evangelium hinterfragen, die Person Christi hinterfragen. Denkst an die Zeugen Jehovas, denkst an die Mormonen, denkst an die Abrahamiten. Ja, die alle sprechen über Jesus als jemanden, der nicht Gott in Person war. Und das ist eine interessante Sache. Aber da wollen sie nicht zu lange aufbehalten. Der gefährlichste Feind der Kirche, die Erkenntnis, damals Gnosis genannt, es gibt immer noch Gnostiker, aber sie waren genau diesen Dualismus. Was Geist ist, ist gut, das können Sie annehmen, bleibt es im Geist. Was mit dem Fleischlichen ist, das ist verdorben und das ist nicht gut und ein Mensch kann per se nicht göttlich werden. Das geht nicht, weil er zu viele Sünde in sich hat, weil er zu viele Probleme hat, weil er zu viele Defekte hat. Und das geht nicht miteinander. Wir werden dann sehen, was das Resultat war dieser Lebensweise. Und der Apostel Johannes spricht das ganz genau an, indem er diese Prüfungen hineinspricht und was die Brüder dann auch noch darüber sprechen werden. Prüfe dich selbst. Und diese Leute, weil sie das getrennt haben, haben sie gesagt, lebe wie du willst, sündige. Das hat dir nichts miteinander zu tun. Wenn du im Geist bei Gott bist, wenn du im Gedanken bei Gott bist, mit dem Leib kannst du machen, was du willst. Trink Alkohol, mach was du willst, nimm Drogen. Das wird dich, deinen Geist wird das nicht berühren. Dein Geist ist woanders. Das ist separat mit Gott dort. Aber dein Leib, ja, du kannst tun, was du möchtest. Johannes sieht das. Er sieht diese Entwicklungen und sagt vehement, nein, so funktioniert das nicht. Nein, so geht das nicht. Und er spricht genauso, wie auch Avram gesagt hat, er spricht ganz klar, schwarz-weiß, Sünde und Reinheit, Gerechtigkeit. Wahrheit und Lüge. Das sind ganz klar. Du kannst dich ganz klar positionieren und du solltest dich positionieren. Denn das größte Problem der Gemeinde damals und auch leider der Gemeinde heute ist dieses Wischwasch, dieses Nicht-Sicher-Sein, dieser Unsicherheit. Bin ich im Glauben, bin ich nicht im Glauben, ich sündige noch, aber Gott liebt mich. Ich lese den Text, wo geschrieben steht, kommt zu mir mit all euren Lasten, mit all euren Dingen, kommt zu mir, ihr alle, die beladen seid. Auf der anderen Seite spricht Gott, du musst heilig sein, sonst wirst du nicht akzeptiert. Wenn du einen bösen Gedanken in deinem Leben hast, wenn du eine Lüge in deinem Leben hast, kommst du nicht in den Himmel. Und sehr viele, auch Jugendliche, sind sich unsicher, sind sie nicht ganz sicher, wo stehe ich? Liebt mich Gott? Bin ich bei Gott? Bin ich bei der Welt? Bin ich dazwischen? Was stimmt mit mir nicht? Wo bin ich dann? Denn so viele Leute haben viele Fragen und haben keine Antwort darauf. Und Apostel Johannes sieht das, stellt ganz klare Sachen vor uns. Ein paar Prüfungen, mit denen du dich selbst überprüfen kannst. Bin ich oder bin ich nicht? Deswegen spricht er über Sicherheit. Deswegen spricht er über, du kannst es prüfen. Deswegen sagt er hier auch, prüfe deine Gedanken, prüfe dein Leben, prüfe deine Ziele und deine Motivation. Und prüfe, was in dir ist und du kannst sehen, bin ich auf dem richtigen Weg oder bin ich es nicht? Und das ist ganz klar. Die Leute von damals, so hat es der Teufel gemacht, hat die Sachen relativiert. So wie heute. Alles ist relativ. Es gibt kein Weiß, es gibt kein Schwarz. Jeder macht sich seine Wahrheit für sich. Du kannst leben, wie du möchtest. Du kannst machen, was du möchtest. Und leider, leider war die Argumente von damals, der Leute von damals, so wie auch heute, ist eh nichts falsch mit mir. Ich kann sündigen, Gott liebt mich. Trotzdem. Ich kann das tun und Gott liebt mich. Gott nimmt mich an. Und das ist dieses Verwässern, was heute noch ein Riesenproblem ist. Deswegen wollen wir uns als Jugendwerk diesen Brief herannehmen und ein bisschen auf uns selbst schauen und uns selbst prüfen. Hey, wo stehe ich eigentlich? Weil Johannes sieht, das Allerwichtigste, was ein Mensch hat auf dieser Welt, ist sein Glaube, seine Verbindung zu Gott. Und er sagt hier, das, warum wir das euch verkündigen, Leute, das, warum ich das euch mitgebe, warum ich euch wachrütteln möchte, warum ich euch ermahnen möchte, hey, seid wachsam, die Welt da draußen will euch fressen. Mit all den Gedanken und all mit den Dingen, die sie euch vorwerfen und mit all diesen Parallelen, mit all diesen kleinen Ideen, die sie euch hineinwerfen, dass ihr von der Wahrheit abkommt und einmal ein bisschen abgekommen, bist du verloren. Einmal abgekommen von der Wahrheit und du bist nicht mehr auf dem guten Weg. Also sei wachsam und schau ganz genau, wo du stehst, ob du auf dem richtigen Weg bist oder ob du daneben bist. Denn das hängt, deine ganze Ewigkeit hängt davon ab. Deswegen sei ermahnt und sei vorsichtig. Hier ist ein bisschen die Gliederung, die wir uns anschauen werden. So ist die Gliederung, die wir uns anschauen, wenn wir, ich hoffe, ihr könnt es lesen, wenn nicht, schickt man es dann eh auf die Gruppe, die Gliederung. In der Anwendung kann man es in genau 6 Teile teilen, den ganzen Brief. In Themen 3 Kontroversen. Er spricht über 3 Probleme an, 3 Dinge, die damals ein Problem waren. Und das sind natürlich das Leben, Wahrheit, Licht, Lüge, Sünde und so weiter. 3 Kontroversen spricht er hier an. Er spricht darüber, dass man nicht mit anderen Menschen schlecht sein kann und behaupten kann, Gott liebt einen. Er spricht über, dass du von dir behaupten kannst, dass du mit Gott bist, aber wenn du seine Gebote nicht kennst und auch nicht liebst und schon gar nicht einhältst, dann vergiss es. Dann liebst du Gott nicht. Dann kannst du dir ganz gewiss sein, dass du Gott nicht kennst. Sagte Johannes, eiskalt, sagte dir, wie auch Michi gesagt hat. Harte Worte. Er sagt euch das schwarz auf weiß, Johannes. Entweder du bist da oder du bist nicht da. Und der dritte ist, wie gehst du mit deinen Mitmenschen um? Mitmenschen, wie gehst du mit der Lehre um und wie gehst du mit der Liebe um? Ja, mit der Wahrheit und so weiter. Der erste 3 Kontroversen, Zurechtweisung. Er möchte die Leute wachrütteln in Kapitel 2, Vers 3. Aber wie können wir nur sicher sein, dass wir zu ihm gehören? Wie kannst du sicher sein, dass du auf dem richtigen Weg bist? Du hast vielleicht den ersten Glaubensschritt gemacht. Du hast vielleicht den ersten Schritt im Glauben gemacht. Aber jetzt sind einige Dinge passiert vielleicht in deinem Glaubensleben, nachdem du die Taufe genommen hast, nachdem du die Geistestaufe genommen hast. Und viele, leider, viele gehen ihr Leben und leben von einem Tag auf den anderen und wissen nicht genau, was ist es mit mir? Wo stehe ich? Wachse ich? Falle ich? Rauf, runter? Links, rechts? Konservativ, liberal? Wo bin ich? Was bin ich eigentlich? Und Johannes sagt dir, prüf dich selbst. Überprüfe dich anhand dieser Merkmale und siehe, ob du wirklich den Glauben hast oder nicht hast. Und das Resultat sollten wir dann in die Aktion gehen. Und er spricht hier über Zurechtweisung. Er folgt danach die Unsicherheit, sagt er, es gibt keine Unsicherheit. Gott hat sich so reell offenbart. Er hat sich so reell gezeigt. Er hat so reell gesprochen zu uns, dass man es greifen kann, dass man es erfahren kann und dass man es erleben kann. Und hier spricht er über 3 Prüfungen. Die erste Prüfung, moralisch. Moral, gut und schlecht. Dann spricht er über sozial, deine Nächstenliebe Und der dritte Teil, die Lehre und die Wahrheit. Reinheit als Resultat, Liebe, Glaube. Und das ist die Überprüfung. Es wird drei Botschaften geben in diese Richtung, über das Überprüfen und die letzten zwei, die Gewissheit. Dass du selbst überprüfst, ob du die Gewissheit hast. Und die sollten wir haben, meine Lieben. Entweder du bist Teil deiner Familie oder du bist nicht Teil deiner Familie. Gehst du deinen Eltern jeden Tag, hey, du habt mir adoptiert, ja, nein, 60 Jahre, sagt mir die Wahrheit und sagen ja. Und du glaubst das nicht und gehst wieder zu deinen Eltern hin. Ja, total absurd. Und trotzdem machen wir das mit Gott. Obwohl Gott, und ich komme dann zum Ende, komme am Ende dazu und ich lehre mich langsam dem Ende, spricht auch sehr oft in der Bibel über diese Ungewissheit. Und es sollte hier drei Zeugen über ihre Sicherheit und ihre Sicherheit sprechen. Drei Zeugnisse in Kapitel 5. In Kapitel 2 bis Kapitel 5 spricht über diese drei Prüfungen, die man sich selbst vollziehen kann oder die man selbst vollziehen kann. Und der dritte Teil, drei, wir wissen. Äußerungen, drei Äußerungen und eine Richtungsweisung. Der Apostel Johannes sah sich hier seiner Gemeinde in Gefahr, dass bestimmte Einflüsse von draußen das Wichtigste und das Wertvollste, was sie haben, ihren Glauben, dass er den angreift. Und weil viele, viele Diskussionen, weil es viele Gedanken gab, weil es viele Worte gab und auch viele Lehren von damals, haben die Leute begonnen, unsicher zu sein. Und das ist einer der größten Probleme, auch heute, ist diese Ungewissheit, dieses Verwirrtsein, dieses Graue, nicht schwarz, nicht weiß. Wisst ihr noch, was der Engel zur Gemeinde in Ephesus sagte, Laodicea sagte? Man nimmt das als die letzte Zeit der Kirche. Er sagte, du bist weder heiß noch kalt, du bist so lauwarm. Und was sagt Gott mit diesen Leuten? Was macht Gott mit diesen Leuten? Der spuckt sie aus, Leute. Gott spuckt diese Menschen aus. Sie sind weder heiß noch kalt. So ein bisschen. So dahin. Sie vegetieren so dahin. Und Johannes sagt, nein, so geht das nicht. Leute, das ist nicht der richtige Weg. Ihr müsst Gewissheit haben. Ihr müsst euch überprüfen. Ihr müsst aufstehen. Ja, es ist wie im Fire, kommt das Spune Romanesche. Wie jetzt im Fire. Schigendesche, der Uitete und der Jest, Schundestai. Und ich möchte langsam abschließen. Es gibt noch eine zweite Struktur. Es gibt einige. Ich habe einige gefunden. Und auch MacArthur schreibt hier, und das geht ein bisschen parallel, er sieht hier eine Spirale. Der Apostel Johannes schreibt in wunderschöner Poesie fast, dass Gott uns liebt. Und immer wieder hat er ein einziges Thema, die Gemeinschaft mit Gott, dass wir mit ihm sind. Bist du mit ihm oder bist du nicht mit ihm? Bist du mit mir oder bist du nicht mit mir? Ja, die Gemeinschaft zu Gott, und immer wieder geht er hinein in ein paar bestimmte Themen. Er spricht wieder über die Gemeinschaft, geht dann in die Nächstenliebe, er spricht wieder über Gemeinschaft und geht dann hier in die nächste Prüfung. Ja, das werden wir, könnt ihr euch das dann anschauen, aber wir werden bei der Struktur bleiben und das dann auch analysieren gemeinsam. Was bedeutet das für uns heute? Ich möchte abschließen. Wenn wir über den Johannesbrief lesen, dann bedeutet das erstens für uns, dass wir uns nicht zu sehr mit den Problemen da draußen befassen sollen. Das hat Johannes auch nicht gemacht. Er hat nicht genommen, ja, die Gnostiker, nehmen uns den mal zur Hand. Die Gnostiker, die glauben das und das und das ist falsch. Sein wichtigster Weg, sein Weg war ein anderer. Geleitet vom Heiligen Geist hat er gesagt, hey, was ist der Glaube an sich? Und dann ist dieser Impuls, den ich euch mitgeben möchte, ist, dass wir darüber nachdenken, wie ist denn Glaube? Wie ist mein Glaube? Ist er gefestigt? Ist er da? Ist er reell? Ist er greifbar? Hat er Resultate? Denn darüber spricht Johannes. Wenn du wirklich bist, dann solltest du bestimmte Resultate in deinem Leben haben. Er hat sich nicht darauf konzentriert, was das Böse draußen ist oder wie seine Feinde sind. Nein, er hat sich darauf konzentriert, wie ist die Wahrheit? Wie kann man sie erkennen? Wie kann man sie erleben? Und an was prüfe ich das? Und das schrieb er. Er behauptete, die behaupten, Christen zu sein, müssen bestimmte Merkmale aufweisen. Du musst bestimmte Dinge in dich haben, mit dir haben. Eine gesunde Lehre, Gehorsam, Liebe, das solltest du in dir haben. Da kannst du dich daran prüfen. Hast du diese Dinge in deinem Leben? Versuche nachzuforschen, dich selbst zu prüfen. Wo stehe ich und was bin ich? Und eine grundlegende Prüfung im Leben eines Menschen, um zu bestätigen, dass Rettung, dass das Heil in deinem Leben ist. Der Geist verkündet genauso wie unser Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Ja? Und jetzt gibt es zwei Richtungen und ich möchte abschließen. Die eine Seite ist vielleicht, du bist Christ oder du behauptest Christ zu sein und hattest noch nie eine reelle Begegnung mit Gott. Wir sagen, wir kommen zur Kirche, kommen zum Jugendabend, bist überall dabei, beim Essen danach auch, kennst dich mit allen, bist du aufgewachsen, aber du hattest noch nie so einen Moment, so wie Johannes hier am Anfang anspricht, indem du Gott angreifst, indem du eine deine persönliche Erfahrung mit Gott hast. Wenn du das noch nie gehabt hast in deinem Leben, dann sollte das das Größte und Dringendste in deinem Leben sein, was dir bevorsteht. Es sollte nichts wichtiger sein, als dass du wirklich suchst, den lebendigen Gott kennenzulernen. Er sagt hier, er hat ihn gesehen, er ist mit ihm gewandelt. Er hat ihn gesehen, gehört, der Johannes. Und er sagt, Leute, wenn man das mal erlebt, dann ist es ganz was anderes. Das verändert dich für immer. Den Apostel Paulus hat das verändert, den Petrus hat das verändert und alle bis heute hat das verändert. Die größten Leute, die größten Opfer gebracht haben, haben sie deswegen gebracht, weil sie diesem Menschen begegnet sind, der aus Fleisch und Blut war, Jesus. Und weil sie ihn getroffen haben, hat sich alles verändert. Alles, was sie davor gekannt haben, war nicht so wertvoll wie diese Begegnung. Und das hat sie verändert. Suche das. Die zweite Seite ist, mein lieber Jugendlicher, die zweite Richtung ist, du hast wirklich Gott kennengelernt. Und du bist genauso wie Elia. Elia kam in einem Moment, hat großartige Taten getan. Er hat den Glauben in ganz Israel zurückgebracht, Leute. Nach seinem Gebet ist Feuer aus dem Himmel gekommen. Und dennoch, derselbe Mensch, gleich danach, fiel in einer der tiefsten Depressionen, die es gibt. Elia, fiel in einer der tiefsten Depressionen, die es gab. Weil er danach erwartet hat, dass es anders ist. Vielleicht hast du erwartet, dass das Glaubensleben anders ist. Vielleicht hast du erwartet, dass die Schritte nach dem Gebet, nach der Taufe, nach dem Streben nach dem Heiligen Geist, nach der Taufe mit dem Heiligen Geist anders ist. Und es ist nicht so passiert. Und du bist enttäuscht von Gott. Du hast Schritte zurückgemacht. Lebst wieder vielleicht in der Sünde, die du einmal gelebt hast. Und bist jetzt nicht mehr voller Motivation für Gott. Bist abgekühlt, bist down. Fühlst dich verloren, fühlst dich verlassen, im Stich gelassen, erkaltet von Gott. Ich habe am Herzen heute, dich was zu fragen, was Gott in Elia gefragt hat. Wisst ihr, was er ihn gefragt hat? Er hat ihn gefragt, Elia, was machst du hier? Was hast du hier zu suchen? Und das hat er getan, nachdem er noch einmal bewiesen hat, wer er ist. Er hat ihn zum Berg gebracht, komm mal her. Musste 40 Tage gehen, kam zum Berg Gottes und eine sanfte Stimme kam zu ihm und fragte, Elia, was hast du hier zu tun? Was machst du hier? Das ist nicht dein Platz. Steh auf und komm mit mir. Das waren die Worte an Elia. Das hat ihn restauriert. Leute, die Worte Gottes an dich ist, was hast du da zu tun? Was suchst du hier in dieser Lage, in dieser misslichen Lage, in dieser Depression, in dieser, ja, wie soll ich sagen, Hoffnungslosigkeit? Steh auf. Ein neues Jahr hat begonnen. Gott hat viele Dinge für uns vorbereitet. Dein Leben steht dir noch bevor. Ergreife es. Apostel Johannes spricht über das Schönste, was es gibt. Er sagt, in dem Moment, wo du das hast, in dem Moment, wo du Gemeinschaft mit Gott hast und bist, in dieser Gemeinschaft bist, ist deine Freude vollkommen. Denn das ist das Ziel. Damit eure Freude vollkommen ist, sagt er im ersten Kapitel gegen Ende. Damit eure Freude, die wir gemeinsam haben, vollkommen ist. Und der Herr möge uns helfen, dass wir uns prüfen und aus den Botschaften, die folgen werden, dass wir uns selbst anhand der Botschaft prüfen und schauen, wie stehe ich mit Gott und habt die Gewissheit. Prüft euch. Und natürlich ganz am Ende haben wir die schönste aller Gewissheiten, den Unterschied, was die Gnostiker hatten und was wir haben. Eines der größten Probleme dieser Leute war, dass sie gesagt haben, sie sind okay. Sie haben kein Problem. Diese Schuldlosigkeit, eines der größten Wunder, die wir haben, Leute, ist, dass wir in all unserem Schmutz, in all deiner Last, in all deinen Problemen, du wirklich von Gott, von Jesus das Versprechen hast, dass er vergibt, dass er Vergebung schenkt. Aber dafür musst du wirklich, so wie auch Bruder Avram sagte, ehrlich sein. All deine Schuld vor Gott bekennen. Sagen Gott, ja, das stimmt. Ich bin der allergrößte Sünde und das sind alle meine Sünden, Gott. Ich komme zu dir, ehrlich. Und die Leute, die ehrlich zu Gott kommen, sie erhalten das allergrößte Wunder, Vergebung. Sie können rein als neue Menschen und auch heute kannst du als neuer Mensch hier rausgehen, als reiner Mensch hier rausgehen, weil Jesus versprochen hat, alle, die zu mir kommen, mit all ihrer Last und es wirklich ernst meinen, und es wirklich ihnen es leid tut, die erhalten das allergrößte Wunder, Vergebung. Und der Herr möge uns heute Vergebung schenken, Motivation und Elan für das geistliche Leben mit Gott gemeinsam, bis wir uns mit ihm wieder treffen. Der Herr segne euch. Amen.